Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir lesen heute einen Abschnitt wieder im Buch Jesaja, und zwar heute das Kapitel 22. Wir wollen das ganze Kapitel lesen. Die Predigt konzentriert sich dann aber vor allem auf den Vers 22. Jesaja Kapitel 22. Weissagung über das Tal der Offenbarung. Was ist denn mit dir, dass alle deine Leute auf die Dächer steigen, du vom Getümmel erfüllte, lärmende Stadt, du jauchzende Stadt? Deine Erschlagenen sind weder vom Schwert durchbohrt noch im Kampf gefallen. Alle deine Anführer sind miteinander geflohen, wurden gefesselt, ohne einen Bogenschuss abzugeben. Dein ganzes Aufgebot ist miteinander in Gefangenschaft geraten. Schon von Ferne sind sie geflohen. Deshalb sage ich, schaut weg von mir, denn ich muss bitterlich weinen. Gebt euch keine Mühe, mich zu trösten über den Untergang der Tochter meines Volkes. Denn es kommt ein Tag der Bestürzung, der Zertretung und Verwirrung von dem Herrscher, dem Herrn der Herrscharen, im Tal der Offenbarung. Man reißt die Mauer ein und Geschrei hallt gegen den Berg. Die Elamiter tragen den Köcher. Neben bemannten Streitwagen kommen Reiter daher. Kir entblößt den Schild. Und es wird geschehen. Deine schönen Täler werden voller Streitwagen sein. Und die Reiter nehmen Stellung ein gegen das Tor. Und er nimmt den Schutz Judas weg. Aber du schaust an jenem Tag auf die Waffen des Zeughauses und ihr seht nach den Rissen in der Mauer der Stadt Davids, denn es sind viele. Und die Wasser des unteren Teiches sammelt ihr. Ihr zählt auch die Häuser Jerusalems und brecht Häuser ab, um die Mauer zu befestigen. Und ihr legt ein Sammelbecken an zwischen den beiden Mauern für die Wasser des alten Teiches. Aber ihr schaut nicht auf den, der dies getan hat. Und ihr seht nicht nach dem, der es seit langem bereitet hat. Und an jenem Tag ermahnt der Herrscher, der Herr der Herrscharen, zum Weinen und Klagen, zum Kahlscheren des Hauptes und zum Umgürten des Sacktuches. Doch siehe, da ist Jubel und Vergnügen. Ochsenschlachten und Schafe schächten, Fleisch essen und Wein trinken. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Doch der Herr der Herrscharen hat sich meinem Ohr geoffenbart. Wahrlich, diese Missetat soll euch nicht vergeben werden, bis ihr sterbt, spricht der Herrscher, der Herr der Herrscharen. So hat der Herrscher, der Herr der Herrscharen gesprochen. Geh hinein zu diesem Verwalter, zu Schebner, der über den Palast gesetzt ist, und sprich: Was hast du hier? Und wen hast du hier, dass du dir ein Grab aushaust? Du, der sich hoch oben sein Grab aushaut, sich eine Wohnung in den Felsen hineinmeißelt. Siehe, der Herr wird dich weit wegschleudern, Mann. Und er wird dich festpacken, dich fest zusammenwickeln wie einen Knäuel und dich wie einen Ball in ein weites und breites Land schleudern. Dort wirst du sterben. Und dorthin kommen deine prächtigen Wagen, du Schande für das Haus deines Herrn. Ich will dich auf deinem Amt stoßen, und man wird dich von deiner Stellung herabstürzen. Und es wird geschehen an jenem Tag, da werde ich meinen Knecht Eliakim, den Sohn Hilkias, berufen. Und ich werde ihn mit deinem Gewand bekleiden und mit deinem Gürtel fest umgürten und deine Vollmacht in seine Hand legen. Er wird den Bürgern von Jerusalem und dem Haus Juda ein Vater sein. Ich will ihm auch den Schlüssel des Hauses Davids auf seine Schulter legen, sodass, wenn er öffnet, niemand zuschließen kann. und wenn er zuschließt, niemand aufschließen kann. Und ich will ihn als Pflock einschlagen an einem festen Ort, und er soll ein Ehrenthron für das Haus seines Vaters werden, sodass die ganze Herrlichkeit seines Vaterhauses sich an ihn hängen wird, die Sprösslinge und die Abkömmlinge, alle kleinen Gefäße von den Tonschalen bis zu allen Krügen. An jenem Tag, spricht der Herr der Herrscharen, wird der Pflock, der an dem festen Ort eingeschlagen war, weichen. Ja, er wird abgehauen werden und fallen, und die Last, die daran hängt, wird zugrunde gehen, denn der Herr hat es geredet. Liebe Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, eigentlich befasst sich der Abschnitt im Buch Jesaja, in dem wir uns gerade befinden, mit verschiedenen heidnischen Völkern. Wir haben bei den vergangenen Gelegenheiten gehört, wie diese Völker aufgrund ihrer Sünde unter das Gericht Gottes kommen, aber auch wie denjenigen Rettung verheißen wird, die umkehren, die ihren Blick im Glauben nach Jerusalem, nach Zion wenden, zur Stadt und zum Berg Gottes. Ob es die Moabiter betraf, die Philister, die Edomiter, für alle gilt, auf Rettung und Erlösung in ihrem eigenen Land dürfen sie nicht hoffen. Das Heil Gottes zeigt sich im alttestamentlichen Kontext an dem Ort, den er selbst dazu bestimmt hat, nämlich in Zion, in der Stadt Jerusalem im Land Juda. In diesem Licht betrachtet handelt es sich bei dem Kapitel, unter das wir uns heute stellen, eigentlich um einen Einschub. Denn ganz unvermittelt wendet sich Jesaja von den Heidenvölkern ab und richtet das Wort wieder an Jerusalem. Ja, er stimmt ein Klagelied über den Zustand Jerusalems an. Was war unterdessen in Jerusalem geschehen? Wenn wir die Angaben, die unser Abschnitt uns hier bietet, mit den Geschichtsbüchern in der Bibel vergleichen, dann kommen wir unter den Eindruck, dass wir uns hier in der Regierungszeit des Königs Hiskia befinden. Hiskia war der Sohn von Ahas, des gottlosen Ahas, von dem wir ja auch schon bei früherer Gelegenheit gehört hatten. Aber dabei war Hiskia gar nicht wie sein Vater, sondern im Gegenteil war er ein sehr gottesfürchtiger Mann. Im zweiten Buch der Könige lesen wir über ihn folgende Beurteilung. Er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, sodass unter allen Königen von Juda keiner seinesgleichen war, weder nach ihm noch vor ihm. Er hing dem Herrn an, wich nicht von ihm ab und befolgte die Gebote, die der Herr dem Mose geboten hatte. Und der Herr war mit ihm, und wo er hinzog, hatte er gelingen. Er fiel auch ab von dem König von Assyrien und diente ihm nicht. Das war Hiskia. Was für ein Gegensatz zu Ahas. Wir erinnern uns, dass Ahas eine Allianz mit Assyrien geschmiedet hatte, weil er sich von den Assyrern Rettung vor der Bedrohung durch das Nordreich, also durch Israel und Syrien, erhoffte. Ahas hatte Assyrien vertraut. Das sollte sich als Fehler herausstellen. Aber Hiskia, das haben wir eben gelesen, vertraute dem Herrn, dem Gott Israels. Er zerbrach dieses sehr wackelige Bündnis mit Assyrien. Und das Ergebnis ist eigentlich erstaunlich. Wo er hinzog, hatte er gelingen. Trotz all der kriegerischen Ereignisse, von denen wir auch hier lesen, erlebte Juda zur Zeit Hiskias einen gewissen Aufschwung. Ein solcher Aufschwung, ein solches Gelingen birgt leider immer auch eine gewisse Gefahr in sich. Man sieht gern die vielen guten Dinge, die einem zuströmen, aber vergisst sehr schnell, von wem sie einem eigentlich zukommen. Das war auch ein Problem in Juda. Nicht Juda war von den Assyrern inzwischen belagert. Sie schauten nach den Verteidigungsmaßnahmen. So, was lesen wir in Vers 11? Ihr schaut nicht auf den, der dies getan hat. Ihr seht nicht nach dem, der es seit langem bereitet hat. Judas Problem ist ein zeitloses Problem. Man nimmt die Gaben aus Gottes Hand, aber von Gott selbst will man nichts wissen. So war es auch hier. Und weil auch die anschließende Ermahnung zu mehr Demut verworfen wird, weil sie sich stattdessen auf allerlei geradezu dekadenten Jubelfesten vergnügen, schreitet Gott schließlich zum Gericht. Und sein Zorn, und das ist jetzt das Erstaunliche, konzentriert sich in diesem Abschnitt auf eine Person. Das ist sehr ungewöhnlich. Das gibt es bei Jesaja sonst an keiner Stelle. Es geht immer um Gruppen, um Völker, um Nationen. Aber hier geht es um eine Person. Jesaja prophezeit das Gericht über das Volk und geht dabei speziell auf einen Mann namens Schebna, ein. Und der Grund ist, dass dieser Schebna in Juda in einem ganz konkreten Amt stand. Und um dieses Amt soll es uns heute gehen. Wir stellen uns unter den Vers 22, in dem wir lesen, wie dem Nachfolger Schebnas, Eliakim, der Schlüssel des Hauses Davids anvertraut wird. Und was es mit diesem sehr bedeutenden, sehr verantwortungsvollen Amt auf sich hat, wollen wir dabei in drei Punkten genauer untersuchen. Erster Punkt, das Schlüsselamt. Was ist das? Zweitens, das Schlüsselamt. Wer übt es aus? Und drittens, das Schlüsselamt. Wie wird es ausgeübt? Das Schlüsselamt, was, wer und wie. Was stellen wir uns unter einem Schlüsselamt vor? In unserer Alltagssprache ist dieser Begriff eigentlich nicht mehr vorhanden, ist verschwunden. Vielleicht verbinden wir damit die Aufgaben eines Hausmeisters oder eines Wachmannes. Damit liegen wir eigentlich schon gar nicht so falsch. Aber im Zusammenhang unseres Predigttextes ist dieses Amt sehr viel umfangreicher. Wir lesen, dass Eliakim mit diesem Amt die Nachfolge des schon erwähnten Schebna antritt. Und was war die Aufgabe Schebnas? Es wird uns kurz erwähnt in Vers 15, wo es heißt, geh hinein zu diesem Verwalter, zu Schebna, der über den Palast gesetzt ist. Schebna war der Verwalter, der über den Palast des Königs gesetzt war. Das war also eine sehr hohe Stellung. Er war der oberste Hofbeamte. Er verwaltete alle Angelegenheiten des Palastes und damit auch alle Angelegenheiten der Regierung und des Staates. Er besaß eine ungeheure Machtfülle, die eines Hausmeisters oder eines Wach- und Schließmannes weit überstieg. Was dieses Amt beinhaltet, wird uns klar, wenn wir einen Blick auf andere Menschen werfen, die in der Bibel mit diesem Amt in Verbindung gebracht werden. So heißt es an einer Stelle, während der Regierungszeit Usias, Jotham aber, der Sohn des Königs, war über das königliche Haus gesetzt und richtete das Volk des Landes. Jotham war ebenso wie später Schebna über den Palast, über das königliche Haus, über das Haus Davids gesetzt und errichtete das Volk des Landes. Das war während der Zeit, als Uzzia, der König, aussätzlich und damit regierungsunfähig war. Während dieser Unpässlichkeit des Königs war Jotham mit allen Regierungsvollmachten ausgestattet. Und das nicht, weil er nun mal der Sohn des Königs war, sondern aufgrund seines Amtes, aufgrund des Schlüsselamtes. Er war der Stellvertreter des Königs. Er amtierte an Stelle des Königs. Wir können hier durchaus auch an Josef denken. Josef in Ägypten, der zwar nicht formell Pharao, aber doch Herr über ganz Ägypten war. Es ist dann auch interessant, wie in unserem Text dann Eljakim bezeichnet wird, nachdem er einmal diese Vollmacht übernommen hat und in sein Amt eingesetzt ist. Er wird den Bürgern von Jerusalem und dem Haus Juda ein Vater sein. Und dieses große, dieses ehrenvolle, verantwortungsvolle Amt konzentriert sich in dem Schlüssel. In dem Schlüssel des Hauses Davids. Das Haus Davids meint hier also nicht nur die königliche Familie oder das Haus der königlichen Familie, sondern viel mehr. Der Schlüsselverwalter bestimmt, wer Zugang zum König hat. Zugang zum Hof, Zugang auch zum Dienst des Königs haben darf. Und wer davon ausgeschlossen ist. Und wer diese Vollmacht über den Hof hat, hat auch Vollmacht über die Regierung und damit über das Land. Das Schlüsselamt ist ein Dienst im Auftrag des Königs am ganzen Volk Juda. Wenn wir hier im alttestamentlichen Umfeld von Juda sprechen, dann meinen wir natürlich immer das Volk Gottes. Wir haben es also hier nicht nur mit einem weltlichen Amt zu tun, sondern zugleich mit einem geistlichen. Der Schlüssel des Hauses Davids ist nämlich symbolisch der Schlüssel zum Reich Gottes. Gott regiert sein Volk durch die Könige, die Könige regieren durch die Verwalter regieren mittels des Schlüssels. Das ist die Bedeutung des Schlüsselamtes. Es bedeutet die höchste Macht im Reich Gottes. Unter dem alten Bund war es ein äußerliches Amt mit äußerlicher, sichtbarer Wirkung in Jerusalem und im Land Juda. Wer den Schlüssel betätigte, bestimmte über den Zugang zum Hof- und Herrschaftsbereich des Königs. Aber das deutet bereits hin auf die geistliche Erfüllung. Die Erfüllung im Reich Gottes, wo es darum geht, dass nicht der Zugang zu irdischen Häusern und Palästen gewährt wird, sondern wo der Zugang zum Reich Gottes gewährt oder eben auch versperrt wird. Ja, wer hat so eine Machtfülle? Wer übt dieses Schlüsselamt aus? In dem gelesenen Text wird zunächst mal Schebna genannt. Das Wort Gottes nennt seinen Namen eigentlich nur im Zusammenhang einer Gerichtsankündigung. Ein genauer Grund für dieses persönliche Gericht über Schebna wird nicht genannt. Wir finden vielleicht eine Andeutung im Vers 16, wo erwähnt wird, dass Schebna sich ein Grabmal aushauen ließ. Hoch oben im Felsen, möglicherweise ein prachtvolles Mausoleum neben den Gräbern der Könige. Schebnas Sünde war offensichtlich der Stolz. Er war wohl ein Mann, der sich vor allem der Würde seines Amtes bewusst war aber weniger des oben beschriebenen Inhalts des Amtes. Er sah sich als Herr über das Volk, aber weniger als Diener des Königs und wohl noch weniger als Diener Gottes. Und das kann nicht funktionieren. Denn der Träger des Schlüssels Davids ist zuallererst ein Diener und Knecht, der sein Amt treu und uneigennützig im Namen und im Auftrag seines Herrn ausübt. Das tat Schebner offensichtlich nicht. Er missbrauchte sein Amt zum eigenen Vorteil, vielleicht um sich zu bereichern, aber vor allem um sich einen Namen unter dem Volk und dann auch in der Nachwelt zu machen. Und in all dem war er, wie wir dann in Vers 18 lesen müssen, eine Schande für das Haus seines Herrn. Weil er dem Haus seines Herrn und damit Gott selbst Schande machte, weil er Gott die Ehre raubte, ihm nicht nach aller Kraft und allem Vermögen diente, wurde er gerichtet. Er wurde entehrt, er wurde erniedrigt und aufgestoßen. Es taucht wohl noch eine Person gleichen Namens in der Zeit seines Nachfolgers auf, in einem untergeordneten Amt, wobei aber nicht klar ist, ob das derselbe Schebner ist, der dann zunächst vielleicht eine stufenweise Degradierung durchlaufen musste. Fakt ist jedenfalls, dass Schebner dieses bedeutende Schlüsselamt, um das es uns hier geht, verliert und dass er schließlich von Gott gerichtet wird. Im Gegensatz zu Schebner steht Eljakim. Eljakim wird uns gleich zu Beginn in Vers 20 als Knecht Gottes vorgestellt. Ein Mann also, der weiß, wem er dient, von wem er seine Stellung empfangen hat, vor wem er sich zu verantworten hat und der das Amt so treu und gehorsam und mit der nötigen Umsicht und auch Strenge, aber auch in Liebe und Fürsorge ausführt. Darum wird er hier auch als Vater der Bürger Jerusalems und Judas bezeichnet. Er kümmert sich um sie, er leitet sie an, er trägt ihr Wohlergehen im Herzen, wie ein Vater das seiner Kinder. So ist Eljakim. Aber auch Eljakim und sein Haus werden eines Tages weichen müssen. Nicht, weil Eljakim einem Gericht verfällt wie Schebner, sondern weil auch er nur ein Schatten ist. Er trägt den Schlüssel des Hauses Davids in seiner alttestamentlichen, in seiner irdischen Form und er öffnet und verschließt den Zugang zum Reich Gottes in dessen alttestamentlicher, irdischer Form. Der wahre Eljakim, der sollte erst noch kommen, der den wahren Schlüssel des Hauses Davids trägt, sollte erst noch kommen, der den Zugang zum wahren, zum ewigen Reich Gottes öffnet und verschließt, der sollte erst noch kommen. Und dieser jemand ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Das Haus Davids ist das Haus Gottes. Gott ist der Hausherr. Er bestimmt, wer zu seinem Haus gehören darf. Er hat das schon vor aller Zeit festgelegt. In seinem grundlosen, unveränderlichen Ratschluss. Und wer hat Zutritt zu Gottes Thron? Wer darf sich Gott nähern? Wer darf sich in seiner Gegenwart freuen? Dürfen wir das? Und ganz bestimmt nicht. Wir sind doch Sünder. Wir sind unheilig. Unsere Anwesenheit wäre eine Beleidigung Gottes. Nein, der Zutritt in Gottes Gegenwart ist uns, so wie wir sind, verschlossen. Der Schlüssel ist sogar zweimal herumgedreht. Und niemand ist in der Lage zu öffnen. Niemand. Außer dem Träger des Schlüssels. Und den Schlüssel trägt Christus. Gott hat seinen Sohn dazu eingesetzt, den Zugang zu seinem Reich auf- und zuzusperren. Ganz wie es der Ratschluss Gottes bestimmt. Die Frage ist nur, wie tut Christus das? Wenn uns doch aufgrund unserer Sünde der Zugang zum Reich Gottes versperrt ist, wie sorgt Christus dann dafür, dass überhaupt irgendjemand Zugang erhält? Er tut dies, indem er den Grund dafür, dass uns der Zutritt versperrt bleiben muss, wegnimmt. Er nimmt die Sünde weg. Ja, er bezahlt selbst für unsere Sünde. Er hat den Weg zum Vater für uns am Kreuz geöffnet. Er hat den Weg geöffnet, indem er sein Blut vergossen hat. Und das ist der einzige Grund für uns, dass wir zum Vater kommen dürfen. Ja, dass wir Gott überhaupt erst als unseren Vater kennen dürfen. Christus hat am Kreuz den Weg geöffnet. Ein für allemal. Und niemand kann diesen Weg jemals wieder versperren. Denn wenn er öffnet, kann niemand zuschließen. Aber auch umgekehrt. Wenn er verschließt, kann niemand öffnen. Niemand kann zu Gott kommen als allein durch das Blut Jesu Christi. Für all jene, für die er nicht sein Blut vergossen hat, weil sein Vater sie ihm nicht gegeben hat, bleibt der Zugang versperrt. Wer auf Umwegen zu Gott gelangen will, für den bleibt der Zugang versperrt. Das Kreuz markiert die Grenze. Aber was heißt das denn? Was heißt das für uns? Wie merken wir, dass Christus den Schlüssel des Hauses David betätigt? Woher wissen wir, ob uns der Weg in Gottes Reich überhaupt offen steht? Woher wissen wir, ob Christus uns auf- oder zugeschlossen hat? Das wissen wir durch das Evangelium. Im Evangelium, im ganzen Wort Gottes, wird uns Christus mit seinem Heilswerk vor Augen gestellt. Das Evangelium bezeugt uns auch, dass jeder, der zu Christus kommt, nicht zurückgewiesen wird. Wenn wir im Spiegel des Wortes Gottes erkennen, wie unwürdig, wie verdorben, wie verloren wir in uns selbst sind, wenn wir erkennen, dass der einzige Weg zum Heil über Golgatha führt. Wenn wir also, wie wir es immer wieder sagen, wenn wir von uns selbst wegblicken und uns ganz und gar im Glauben an Christus klammern, wenn wir unsere Ungerechtigkeit verwerfen und seine Gerechtigkeit suchen, dann dürfen wir gewiss sein, dass Christus uns den Weg ins Reich seines Vaters aufgeschlossen hat. Aufgeschlossen hat. Wir brauchen nicht daran zu zweifeln. Sucht ihr Errettung von euren Sünden? Sucht ihr Errettung von Gericht und Tod? Und glaubt ihr dem Evangelium? Wollt ihr eure Errettung darum allein in Christus finden? Dann kommt zu Christus und findet Errettung und lebt. In Christus steht euch das Reich Gottes für immer offen. Und niemand kann und niemand wird euch hinauswerfen. Oder glaubt ihr dem Evangelium nicht? Glaubt ihr nicht, was das Evangelium über euch und euren Stand vor dem heiligen Gott sagt? Glaubt ihr, dass ihr auch ohne Christus über die Runden kommt? Dass alles irgendwie zu einem guten Ende kommen wird? Dann warnt euch dasselbe Evangelium sehr ernsthaft. Kehrt um. Oder kommt um. Es gibt kein Leben außerhalb von Jesus Christus. Wer das Reich Gottes außerhalb von Christus betreten will, der findet überall versperrte Zugänge. Egal wie laut und grell die Reklameschilder auf dem Jahrmarkt der Religionen auf diese angeblichen Eingänge hinweisen, egal wie viele Millionen sich davor staunen mögen, sie bleiben versperrt. Sie sind versperrt und niemand kann aufschließen. Geht nicht auf diesen falschen Weg, sondern geht den Weg, den das Evangelium zeigt. Geht zu Christus und ihr findet in ihm die einzige offene Tür vom Tod ins Leben. Wir sehen also, wie ungeheuer wichtig, wie lebensnotwendig im wahrsten Sinne des Wortes dieses Evangelium ist. Und darum muss das Evangelium, das Wort Gottes in der Gemeinde immer im Mittelpunkt stehen. Egal wo. Egal ob in der Predigt am Sonntag, ob in der Kinderstunde, in der Jungschar, im Straßeneinsatz, im geistlichen Gespräch untereinander, auch in der Gemeindezucht. Das Evangelium, die frohe Botschaft von der Errettung in Jesus Christus und in Jesus Christus allein, ist der Dreh- und Angelpunkt. Nimmt jemand Anstoß an diesem Evangelium, dann ist ihm der Zugang ins Reich Gottes verschlossen. Glaubt jemand dem Evangelium, für den steht der Zugang offen. Es kann aus menschlicher Sicht manchmal ziemlich frustrierend sein, wenn man sich Gemeinden anschaut, die in der Verkündigung des Evangeliums so treu sind, und sie dann mit anderen vergleicht, bei denen man in der Hinsicht gewisse Zweifel hat. Was ist dort nicht zuweilen ein Unterschied zu bemerken hinsichtlich Größe und Einfluss und Bedeutung und auch Begeisterung? Die Treue zum Wort Gottes scheint sich gar nicht auszuzahlen. So mag man meinen. So dachte wohl auch die kleine Gemeinde in Philadelphia, von der wir vorhin gelesen haben. Die kam sich so klein und unbedeutend und verloren vor. Aber Christus selbst kommt und tröstet sie. Ja, diese Gemeinde, sie hat nur eine kleine Kraft. Eigentlich hat sie ja gar keine Kraft. In sich selbst. Aber sie hat Christus. Und Christus hat den Schlüssel Davids. Und er hat dieser schwachen Gemeinde eine geöffnete Tür gegeben. Ihr Dasein und ihr Dienst sind nicht vergeblich. Und was gebietet er daraufhin dieser Gemeinde? Jetzt werdet groß und perfekt und relevant? Nein. Er gebietet ihr nur eins. Halte fest, was du hast. Bleibt beim Wort Gottes. Vertraut auf die Kraft des Evangeliums. Vertraut dem, der den Schlüssel Davids in der Hand hält. Denn er hat uns einen ewigen Zutritt zum Haus unseres Vaters verschafft. Amen.